Herzlich willkommen bei Ja zur Liebe, dem Podcast, in dem wir über Liebe sprechen, in allen Varianten. Freundschaft, partnerschaftliche Liebe, die Liebe zur Natur, Reiseliebe, aber auch Abschied und Einsamkeit und die Suche nach Liebe. Heute ist der liebe Tobias bei mir. Tobias ist wie ich Trauredner aus Leidenschaft. Ich freue mich, lieber Tobias, dass du heute hier bist und wir wollen etwas über das Thema Liebe plaudern. Vielleicht stellst du dich kurz vor.
Ja, danke schön für die Einladung, lieber Bernd. Ja, ich bin der Tobias Kaspers. Ich bin Trauredner, tatsächlich im Nebengewerbe. Ich bin hauptberuflich Erzieher in der Krippe. Das heißt, Kinder von 0 bis 3 begleite ich seit jetzt schon 15 Jahren. War auch eine Zeit lang mal in der freiwilligen Ganztagsschule tätig. Also immer noch mal mit Menschen in verschiedenen Altersstrukturen gearbeitet. Und begleite seit ein paar Jahren Brautpaare, indem ich Reden schreibe, aber auch indem ich ab und an, wenn das gebucht wird, die Blumendekoration übernehme. Also ich mache Dekorationen für die Hochzeit und bei mir kann man entweder beides buchen oder auch nur die Dekoration oder nur die Trauung. Das ist immer ganz flexibel. Genau, ich bin viel unterwegs, ich bin ein Reisender. Ich bin ein Mensch, der gern die Welt kennenlernen möchte, die Kulturen und bin eigentlich immer beschäftigt und immer auf der Route.
Ja, du bist ein sehr vielseitiger Mensch, auch beruflich. Du hast im Vorgespräch auch geschildert, dass du auch mal Schneider gelernt hast. Also das ist sehr, sehr komplex. Schneiderei, Blumen, Trauredner, Erzieher, Reisen, also viele, viele Themen, die du mitbringst. Das Hauptthema im Podcast ist ja die Liebe und wir haben uns im Vorfeld schon etwas unterhalten und als Thema gefunden, was es bedeutet, Menschen zu begleiten. Also das ist etwas, was dir liegt und du mit dem Thema Liebe auch verknüpfst. Vielleicht ganz spontan, was kommt so als erstes hoch, wenn du daran denkst, Menschen zu begleiten? Also was ist es für dich, dass dich für das Thema auch entschieden?
Ja, also ganz spontan ist so dieses den Menschen kennenlernen, also diese Neugier. Also ich habe eine riesen Neugier für alles irgendwie gefühlt. Also es gibt eben da weniger, also Technik und Elektro oder so. Aber gerade bei Menschen, ne, wie sind die, wie ticken die so, wie sind die so geworden zu dem, was sie sind? Und diese Neugier, die leitet mich. Ne? Ich sehe, dass ich ganz viel von denen mich inspirieren lassen kann. Ich bin, sage ich immer, Lehrender und Lernender zugleich im Kindergarten. Ne? Also auch immer mit diesem Aspekt im Hinterkopf, dass ich noch verdammt viel von unseren Kindern lernen kann und mich inspirieren lassen kann. Und die einfach begleiten kann in ihrem Wachstum. Das finde ich total spannend.
Begleiten im Wachstum. Ja, vielleicht an euch, die ihr jetzt zuhört, nochmal so der große Bogen in meinem Podcast, geht es um Liebe. Es geht aber auch um die Suche nach Liebe und innere Entwicklung, seelische Entwicklung. Und wenn ich jetzt an die frühe Phase des Menschseins, an die frühe Kindheit denke, da sagt man oft, dass so eine Bindung wichtig ist, Vertrauen, Halt. Als Basis, also das haben ja viele Menschen nicht erlebt. Ich habe ja hier in dem Podcast mehrfach auch schon offengelegt, dass ich selbst leider in der Kindheit auch traumatische Erfahrungen sammeln musste. Wie erlebst du das in der Kita? Das sind sehr unterschiedliche kleine Menschen. Kriegt man da mit, ob diese Kinder, wie man sagt, so sichere Bindungen erfahren oder wie ist es, wenn man das Gefühl hat, stimmt jetzt irgendwie, irgendwas stimmt vielleicht nicht. Also wir müssen da nicht so in die Tiefe gehen, aber vielleicht sagst du ein paar Sätze zu diesem klassischen Begriff der Bindung oder frühe Sicherheit im Leben. was es ist oder wie du das erlebst?
Na, also ich finde es immer spannend, wenn ich eingewöhne. Ne? Also wenn man eingewöhnt, ist es ja so, dass man die ersten Tage die Eltern in der Gruppe sind und gar nicht rausgehen, man gar keine Trennung macht. Ne? Also die ersten, man sagt, es gibt so ein Berliner Eingewöhnungsmodell, an dem kann man sich, das kann man sich richten. Und da gibt es tatsächlich in den ersten 3 Tagen keine Trennung von der Bezugsperson. Und selbst da sieht man ja schon, ne, wenn die dann so unterwegs sind im Gruppenraum und erweitern ihren Radius, dass so zwischendurch mal der Blick dann nochmal kommt zu den Eltern. Und das ist so diese Rückversicherung. Ne? Bin ich hier sicher? Kann ich das machen? Kann ich da hingehen? Ne? Bin ich irgendwie gehalten? Und dann zwischendurch muss man dann nochmal auf den Schoß bei der Mama oder bei dem Papa. Das sind so Momente, wo man das sieht. Und letztendlich geht es darum, dass man sich dem Kind einfach annähert. Auch, ich sag mal, so in dem Tempo von dem Kind, dass es irgendwann schafft, dass es auch einen irgendwo da auch anerkennt oder dass es auch mal zu einem kommt. Ne? Mhm. Und dass man eben einfach das Gefühl gibt, ich bin hier für dich da und ich kann dich begleiten und ich darf und kann für dich da sein, wenn du es brauchst. Ja. Aber es ist auch immer wichtig, so sie auch, also auch machen zu lassen. Ne? Also ich sag immer, also was ich immer den Eltern oder so mitgebe, was heißt immer, aber was ich einen total starken Satz finde, ist halt Wurzeln zum Wachsen und Flügel zum Fliegen. Also es ist, wir Kinder brauchen beides. Ne? Mhm. Sie brauchen wirklich diese Basis, diese Wurzeln, ne? Die die Stabilität geben, ne? Die Nahrung auch geben. Aber die brauchen auch wirklich die Flügel. Und das ist, glaube ich, für viele Eltern das Allerschwierigste. Also diese Flügel zum Wegfliegen. Ne? Also das ist nicht einfach.
Ich will den Satz nochmal wiederholen. Wurzeln zum Wachsen und Flügel zum Wegfliegen. Also ja, mit diesem Satz kann ich sehr viel anfangen, auch unter einem anderen Aspekt, tief in der Erde verwurzelt sein, aber auch die Freiheit, der Himmel über uns. Ja, und es heißt ja, der Satz bedeutet ja, dass ich ganz viel Liebe in einen kleinen Menschen, in ein Baby hineinstecke, in ein Kind. Und aber mit dem Ziel, dass es dann irgendwann und hier auch schon relativ früh eigene Wege geht oder sogar erstmal krabbelt. Ne? Mhm. Und es erinnert mich an einen wundervollen Buchtitel. Das Buch habe ich exakt nicht mehr so in Erinnerung, aber der Satz auf dem Buchtitel hat mich mein Leben lang begleitet. Der heißt, die Liebe ist das Kind der Freiheit. Mhm. Ja. Und gleichzeitig, was du sagst, die Wurzeln, das ist ja diese Struktur, dieser Halt. Ne? Also viele Menschen, auch Erwachsene, haben ja keinen Halt erlebt im Elternhaus oder sehr wenig oder zu wenig. Eine gute Freundin von mir, die sehr viel Frühförderung auch gemacht hat, die hat vor kurzem nochmal gesagt, wir haben sehr viele erwachsene Kindmenschen, also so. Ja, und darüber habe ich im Podcast auch schon gesprochen, zu wenig gekriegt und dann ist es schwer, erwachsen zu werden. Ne? Und in der Krippe bei dir kriegen die Kinder ja auch nochmal Halt. Spannend finde ich, wie gehen die denn dann auf andere Gleichaltrige oder so zu? Das ist, denke ich, ja super spannend, weil viele Kinder haben ja erstmal im Elternhaus vielleicht ein Geschwister und sonst die Eltern erlebt oder Oma und Opa. Und jetzt sind da plötzlich noch einige andere kleine, ich sag mal, Krabbler. Mhm. Wie ist das so?
Ja, es ist schon spannend zu sehen. Na, es ist auch eine Entwicklung. Also viele Eltern fragen mich auch immer, haben sie schon Freunde? Da sage ich, sie sind ja für Freunde sein oft noch viel zu jung.
Das
na?
Stimmt.
Das ist einfach. Also
können ja auch noch keine E-Mails schreiben.
Genau, aber was ist Freund sein? Na? Also was ist Freund sein? Was, natürlich wünscht man sich seinem Kind viele Freunde, gute Freunde, Kontakt. Die einen begleiten. Das ist klar. Es ist ein Kontakt. Das ist in dem Alter natürlich, kommt das dann irgendwann zunehmend schon. Aber das sollte jetzt nicht der Fokus sein. Ne? Mhm. Die sollen sich erstmal, müssen sich erstmal selbst ausprobieren. Ne? Sind ja noch sehr egozentriert, also wenn man so in diese Theorie geht. Also wir hatten schon letzte Woche nochmal das Thema mit Piaget, wie lange das eigentlich so auch ist, wo ein Kind einfach erstmal sich selbst sieht und sich nicht unbedingt in andere reinversetzen kann. Ja, ja. Aber was ich immer noch mal ganz stark oder ganz toll finde, ist, wenn zum Beispiel ein Kind weint, was ist es gefallen und dann rennen 3 Kinder zur Schublade den Schnuller holen, ne? Und um das zu trösten. Und das sind so Momente, wo ich denke, die lernen da so viel so füreinander da zu sein. Mhm, ne? Mhm. Und natürlich ist der Alltag auch geprägt davon, dass man mal dasselbe Spielzeug haben will und so. Das ist nicht immer einfach.
Ne? Ja, ja.
Es ist für die Kinder auch ein Tag, der ist auch durchaus mal anstrengend. Die sind dann auch müde, wenn sie heimkommen. Ne? Wenn ich so Eingewöhnungskinder habe, die kommen oft heim und sind dann erstmal im Auto schlafen die schon. Obwohl die schon lange keinen Schlaf mehr vielleicht machen. Das ist schon echt nochmal für die Kinder eine andere Welt, eine neue Herausforderung. Aber die erleben unheimlich ein gutes Miteinander. Ne? Und das ist halt so wichtig. Ne? Wir sind ja Menschen, wir leben in Gesellschaft. Und wir brauchen Gesellschaft. Also natürlich brauchen wir einander, um stark zu sein, um auch irgendwie sicher zu sein, dass es uns gut geht. Und das lernen die da schon ganz gut. Das
lernen die früh. Also bei mir war es ja so, ich war nicht in, damals hieß es ja auch noch Kindergarten, ich war nicht im Kindergarten, bin dann direkt eingeschult worden mit 6 Jahren und dann auf einmal die vielen Kinder. Das hat mir total Angst gemacht. Ne? Also ich wusste gar nicht, das war ganz, ganz schwierig. Also im Unterricht mit der Lehrerin so, das ging ja noch, aber dann in der Pause das wilde Treiben, da hatte ich wirklich richtig Angst. Ne? Das war total ungewohnt. Okay, meine Mutter hat das nochmal erklärt, es war sehr weit zu Fuß in den Kindergarten, es war schwierig irgendwie und dann bin ich halt sehr lange daheim geblieben. Dann war das so ein richtiger Schock auf einmal, die vielen Kinder. Jetzt aber vielleicht mal so, Menschen begleiten heißt ja auch loslassen, das hast du vorhin gesagt. Wie ist das für dich selbst, wenn du dann, sagen wir mal, so ein Kind ist, so 2,5 Jahre oder 2 Jahre, ich weiß ja nicht, wie lang, bei dir und dann darfst du es auch loslassen? Wie ist das da, dann so für dich? Das ist ja auch, nicht immer vielleicht so ganz leicht oder doch.
Also ich glaube, man lernt das mit der Zeit. Das gehört natürlich dazu. Was so die ersten Male spannend war, wenn wir die dann begleitet haben in die bei die Großen, dann gehen wir ja eine Zeit lang noch mit und irgendwann sind sie so gut angekommen, dass sie einen nicht mehr angucken. Also das kann von heute auf morgen sein.
Ach so, das ist quasi ist es im gleichen Gebäude.
Dann ja, genau. Ja. Und dann ist das so, als wären wir erstmal unbekannte Menschen. Beim ersten Mal denkt man so, oh Gott, wie schrecklich.
Ja.
Gestern warst du noch auf meinem Arm, also wirklich auf dem Arm.
Ja,
und,
ja.
Und heute bin ich tatsächlich, Und das ist aber oft so, ich erkläre es so ein bisschen, dieses, ich bin jetzt groß, ich muss mich jetzt von dieser Krippenwelt distanzieren. Na, das braucht so eine Zeit lang, so diese Bestätigung, ich bin jetzt ein großes Kind und habe damit jetzt erstmal gar nichts zu tun. Und irgendwann kommt dann so also ein paar Monaten, ne? Also wenn keiner mehr auf die Idee kommen könnte, dass man eventuell da noch hingehört, ja, dann kann man dann auch noch mal Hallo sagen und vorbeikommen. Es ist, und derselbe Schritt ist oft auch, wenn die in die Schule gehen. Ne? Also die gehen, kommen aus dem Kindergarten raus und kommen, weigern sich dann ihre Geschwister abzuholen und warten draußen vor dem Tor. Das ist so ein Punkt, der muss für die Kinder ganz klar sein. Ich bin jetzt groß und da, das ist jetzt klar. Ne? Und dann sind die nochmal in der Lage, den nächsten Schritt zu gehen. Damit müssen wir lernen, umzugehen. Das gehört auch zur Professionalität dazu.
Verstehe. Ich will nochmal auf unser Thema Menschen begleiten eingehen. Also in der Pädagogik, da gibt es ja gewisse Parallelen bei uns. Ich bin ja Sozialarbeiter, habe auch Sozialpädagogik studiert und war viele Jahre in der Jugendhilfe, in Kinderheimen, in heilpädagogischen Tagesgruppen tätig. Und da habe ich überwiegend schon ja sehr belastete Kinder begleitet. So ab ab Grundschulalter bis zu frühem Erwachsenenalter. Und das sind schon auch immer wieder Geschichten, die einem dann ja durchaus auch berühren. Also da fällt mir eben gerade eine Geschichte ein. Das war ein Junge, der war vielleicht dann 9 oder so, war sehr, sehr schwierig, die Verhältnisse, aus denen er kam. Er war sehr, sehr belastet. Und eines Tages kommt er dann mit einem Bild, das er gemalt hat, zu meiner Kollegin und mir. Auf dem Bild hat man so ein Schiff gesehen, das war schon erkennbar. Und da haben wir ihn gefragt, was er da gemalt hat. Und da sagt er, das ist die Titanic. Die ist aber nicht Untergang, die ist auf der anderen Seite angekommen. Und dann habe ich gesehen, dass sie dort am Kai angelegt hat. Und das sind dann so Momente, die einem sehr, sehr tief bewegen. Ne? Also wenn ich sehe, ein Mensch, ein Kind, das verzweifelt ist, nochmal Hoffnung kriegt oder neue Perspektive oder so. Verschiedene Geschichten, die ich jetzt in der Pädagogik erlebt habe, ja, würde ich jetzt nicht alle erzählen, weil da einiges dabei ist, das stark triggern kann. Aber das sind schon tiefe Momente, ich drücke es mal so aus, für jemanden da zu sein, wenn die Not sehr groß ist. Also das habe ich oft erlebt, also sehr, sehr oft. Und dann, ja, dann ist man schon auch so in so einer ganz speziellen Situation, sage ich mal. Und die Haltung, die dann notwendig ist, ist über einfach nur halten im Sinne von Dasein. Ich weiß nicht, da deine Erfahrungen so sind, aber das sind ja doch so tiefe Momente. Ob du das auch kennst, vielleicht auch im Freundeskreis oder...
Also ich glaube, solche Momente sind natürlich bei uns im Kindergarten jetzt nicht so, ja.
Gott sei
Dank. Ich meine, klar, im Heimbereich, das ist nochmal was anderes. Da kommen schon nochmal Kinder mit ganz anderen Bedürfnissen an. Ne? Aber es sind so diese alltäglichen Situationen, die ich total schön finde. Ne? Also bei uns ist da, ist, sag mal, die Welt noch irgendwie so in Ordnung, das, so heil. Ne?
Das ist gut.
Und das ist so schön. Also das, also wir erleben diese Kindheit oft noch von dieser Leichtigkeit. Ne? Also natürlich gibt es da auch Momente, wo man die Schaufel ist nicht bekommt oder so. Ne? Die sind schwieriger, aber tatsächlich, ich glaube, das macht es schon auch aus. Ich habe nie im Heim gearbeitet. Ne? Also so diese Ebene kenne ich so gut nicht. Vielleicht dann später so in den Grundschulbereich und dann so, dass auch Trennungsphasen sind, ne, bei Kindern, ne, wo die Eltern sich trennen, wo man dann so ein, zweimal dann auch so, dann auch mit denen in den Dialog gegangen ist und so gemerkt hat, okay, da konnte man ein bisschen was mitgeben, ja, dass sie vielleicht gerade in dem Moment ein bisschen besser damit umgehen können, ne. Und das ist schon schön. Ich hatte heute ein schönes Erlebnis. Mich hat ein Kind gesehen und er sagte, ich habe, du hattest am Freitag Geburtstag und ich habe dich nicht gesehen. Ich möchte dich aber jetzt noch gratulieren.
Mhm.
Und das fand ich so wertschätzend. Also
wie alt war das Kind dann?
Kind, ja, 6.
Aha.
Aber dieses, ich fand das ganz, ganz toll. Auch so dieses, ich wollte dich eigentlich gratulieren, dann habe ich dich nicht mehr gesehen. Mhm. Also das ist ja so eine Wertschätzung auch mir gegenüber dann, wo ich denke, boah, bist du ein tolles Kind, ne? Also was kannst du so mitgeben in dieser Welt, ne? Und das finde ich einfach, also ja, mit diesem Blick macht dieser Job halt super Spaß.
Das ist schön. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, was so eine der Absichten dieses Podcastes Ja zur Liebe ist. Also wie ihr jetzt beim Zuhören ja mitgekriegt habt, was jetzt der Tobias in der Krippe erlebt und was ich in der ja Kinder- und Jugendhilfe erlebt habe, ist sehr, sehr unterschiedlich. Was mir persönlich wichtig ist, dass Menschen lernen, sich vorstellen zu können, dass ein anderes Leben tatsächlich ganz anders gewesen ist oder sein kann. Ja, also jedem wünsche ich diese heile Welt, eine glückliche Kindheit. Wenn ich die hatte, dann ist das wunderbar. Aber vielleicht fällt es mir als Erwachsener dann sehr schwer, sich vorzustellen, dass ein anderer Mensch da was ganz anderes erlebt hat. Und umgekehrt, wenn ich jetzt ja in großen Schwierigkeiten aufgewachsen bin und mein Weltbild davon geprägt ist, fällt es mir vielleicht sehr, sehr schwer zu verstehen, dass jemand anders da ja besser genährt wurde, sage ich mal. Mit dem Podcast Ja zur Liebe möchte ich auch an dem Punkt gegenseitiges Verständnis schaffen und vor allem den Menschen, die eben eher mit Defiziten aufgewachsen sind, Mut machen, dass man das auch immer noch mal bis zum gewissen Grad nachholen kann. Also einer meiner Freunde hatte mal dieses Schild bei sich aufhängen in seinem Michel von Lönneberger Schuppen, wie er das genannt hat. Das Schild, es ist nie zu spät für eine gute Kindheit. Das finde ich sehr schön, dass wir eben als Erwachsene das so ein Stück weit auch nachholen können, ne? Das also war bei mir persönlich auch so und das gibt ja dann auch immer wieder Hoffnung, ne?
Ich finde sich so dieses Kindsein ein Stück weit erhalten, Ne? Also dieses, natürlich müssen wir erwachsen sein in vielen Dingen im Leben und wir haben jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, Kind zu bleiben. Ne?
Ja.
Aber ich beobachte, dass Kinder oft mit Problemen ganz anders umgehen oder mit vielen Dingen viel besser umgehen. Und wir verlernen es dann irgendwann. Ne? Wir verlernen die Welt irgendwie so ein bisschen lockerer zu sehen oder offener zu sein im Erwachsensein. Und und ich denke mal, so ein bisschen so das Kindsein noch erhält, man schafft oder man vielleicht sich auch bewusst macht, wie wichtig das sein kann, dann ist das schon eine sehr große Bereicherung.
Also so von deiner Ausstrahlung her bist du für mich jemand, der das ausstrahlt. Also so, ich sehe in dem Tobias auch das Kind, den Bub.
Ja, ja, also.
Und, ja, gibt es da, ja, wie hast du dir das bewahrt? Also ich hätte jetzt auch eher die Fantasie, dass deine Kindheit ganz okay war. Also ich hoffe es oder vermute es, wenn nicht, dann widersprich mir. Aber daran geknüpft auch so die Frage, wie hast du es geschafft, dieses positive Kindsein für dich als in die Erwachsenenzeit zu transferieren, zu bewahren? Ist das ein bewusster Prozess gewesen? Ja, weil du hast das.
Danke. Ich nehme es als Kompliment.
Ja, ja, das ist ein Kompliment.
Meine Kindheit ist geprägt von sehr viel Freiheit. Also nicht Freiheit im Sinn von, ich durfte machen, was ich will. Also ich bin mit Sicherheit auch strukturiert oder ich bin auch mit aufgewachsen mit Regeln, mit Konsequenzen, was ich tatsächlich also auch wirklich wichtig finde, ne? Aber mit ganz, ganz viel Freiheit. Also meine Mutter, mein Vater, die haben mich immer unterstützt in allen kreativen Prozessen, sage ich jetzt mal. Ich habe Instrumente spielen dürfen, ich habe Kunstunterricht machen dürfen. Ich durfte aber vor allen Dingen zu Hause mich ausleben. Na, also wir hatten so ein, mein Opa hatte so ein bisschen Landwirtschaft. Wir hatten so eine, ich sage immer, wie so eine offene Garage, kann man sich vorstellen. Also so eine Garage ohne Garagentor. So. Da war mal Holz drin gelagert, da waren dann mal Hasenställe drin. Aber dann zu der Zeit, wo ich dann als Kind aktiv unterwegs war, war das so eine Spielzone von mir und meinen Geschwistern. Und da durften wir eigentlich alles machen. Ne? Also wir durften alles aufbauen und mit Brettern. Und dann haben wir uns dann alle rollenspielmäßigen Dinge, ne? Also von Tierarztpraxis, Blumenladen auch schon tatsächlich.
Ah, da hat er schon Tierarzt, Blumenladen gespielt.
Ja, so, wir haben auch irgendwie dann aus Blumen vermanscht und Parfüm gemacht und so. Und Bäckerei. Also so alles, was so uns irgendwie an den Tagen eingefallen ist. Und ich weiß noch, ich habe es früher geliebt, Sperrmüll. Sperrmüll war so die Schatzsuche. Dann hat man noch irgendwelche alten Schränke und Bretter gefunden und tolle Dinge, die andere Leute nicht mehr wollten. Und ich weiß immer, meine Oma fand das dann überhaupt nicht toll, weil irgendwie ja die ganzen Nachbarn gesehen haben, dass wir da so diesen Sperrmüll anschaufeln und ankarren. Und und sie hat dann immer gesagt, muss das sein. Und das war meiner Mutter immer ganz wichtig. Also sie hat da immer gesagt, und es ist wichtig und es ist notwendig und sie sollen machen. Ja, und dann war, ich sag mal, immer die halbe Nachbarschaft bei uns, weil bei uns durfte man halt solche Dinge tun.
Bei euch war viel
los. Und da war was los. Aber im Sinn von, also wie gesagt, dass ich schon auch mit Regeln groß geworden bin. Also ich finde immer so dieses, also nicht, ich durfte machen, was ich wollte, aber ich hatte wirklich ein ganz, ganz großes Vertrauen von zu Hause, dass ich viel machen konnte. Ne? Mhm. Und das war in Ordnung. Es musste dann nicht ordentlich sein. Es musste nicht so sein, dass dann die Nachbarn denken, oh, da ist aber alles jetzt, ne? So. Und das, also bin ich auch so unheimlich dankbar drum, ne, weil das meine Kreativität auch so beflügelt hat.
Ja.
Ich habe früh Theater spielen können im Dorf. Ich bin früh an einer Kappensitzung aufgetreten. Ich stehe auf der Bühne, seit ich, glaube ich, 7 bin. Ne?
Wow.
Und habe mich in vielen Dingen ausprobiert. Ich war halt nie so der klassisch gute Schüler. Also alles, was so schulisch ist, fand ich entsetzlich. Ich bin total musisch, total kreativ. Und konnte aber ganz viel ausleben. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich heute immer noch so vielseitig bin.
Ja.
Ich sage immer hyperaktiv. Also ich bin nicht getestet. Ne, das werde ich auch nicht machen. Ich habe furchtbar viel Energie. Also, ne, also ich schaff's, Arbeiten zu gehen.
Das hätten viele gern. Genau.
Ja, also mein Tag ist oft geprägt von, ich gehe Vollzeit arbeiten, dann habe ich noch 1 bis 2 Termine und um 10 gehe ich noch ins Fitnessstudio. So bin ich. Viele sagen, wie kann man so viel Energie haben? Ich wäre froh, ich hätte die Energie.
Vielleicht.
Es ist halt so und ich nutze es. Also ich habe es gelernt umzusetzen und statt unruhig irgendwie rumzurennen und zu hampeln und zu machen, bin ich tatsächlich immer was am Tun. Was ich zum Beispiel nicht gut kann, ist im Kino sitzen. Finde okay. Ich furchtbar langweilig.
Vielleicht nochmal so auch den Transfer zum Podcast, ja, zur Liebe und den Themen, die wir schon hier besprochen hatten, zum Beispiel eben die Selbstliebe, Selbstannahme, wie kriege ich zu mir selber auch eine gute Beziehung, was du jetzt ausgedrückt hast, wird ja in der Psychologie, Pädagogik auch gern als Selbstwirksamkeit bezeichnet. Also wenn ich als Kind schon erlebe, dass ich da in einem Raum Bretter zusammennageln darf, irgendwas ausprobieren darf, was machen darf und dann auch Ergebnisse sehe, dann erlebe ich ja, dass ich wirksam bin, dass ich da was gestalten kann. Und wenn ich das jetzt nicht erleben durfte, und das ist eben an euch, die ihr zuhört, wenn ihr da engere Räume hattet, sage ich mal, dann will ich euch auch nochmal Mut zusprechen, einfach auch als Erwachsene Dinge auszuprobieren. Ne? Vielleicht wolltet ihr schon ganz lang mal zum Tierheim gehen und euch da einen einigermaßen braven Hund aussuchen, mit dem spazieren gehen. Vielleicht hattet ihr schon immer mal die Idee, irgendwas zu schnitzen, auch wenn es nicht schön ist. Oder ihr habt schon lange daran gedacht, dass ihr gern mal einen Baum irgendwo pflanzen wollt. Also so dieses in sich, in mich hineinspüren, spüren, was ich möchte, was da auch ungelebt ist. Und dann einfach auch kleine Schritte gehen. Um den großen Bogen zu spannen, ja zur Liebe bedeutet für mich auch in Schritt 1 ja zu mir selbst sagen können. Also maximal negativ hasse ich mich. Ich komme mit mir selbst nicht klar. Positiv wäre, ich kann mich selbst annehmen, ich habe ein liebevolles Gefühl zu mir selbst und gehe so in die Welt. Und mir geht es auch viel darum, wie ich von da nach da komme. Wenn ich es schon habe und du, lieber Tobias, bist für mich ein Mensch, der das so ausstrahlt, das freut mich auch riesig. Deshalb, ja, erlaube ich mir jetzt mal da aus deinen Schilderungen rauszunehmen, was Inspiration sein könnte für Menschen, die jetzt vielleicht denken, ja, der hat es ja gut, aber bei mir sieht das ganz anders aus. Das ist auch so eine Idee vom Podcast, ne?
Ja, ja, klar.
Wie ich das dann so rüberbringe und rüber schaffe.
Aber ich denke, jeder hat jeden Tag die Möglichkeit, was zu ändern. Ja?
Ja,
und manchmal tritt man fest in so Strukturen und wie du sagst, also dieses nee und ich traue mich nicht, weil ich kenne das nicht, mit neuen Dingen umzugehen, aber einfach vielleicht jetzt mal zu hören, es geht auch anders, ja.
Mutig
es gibt
sein.
So ne? viele Möglichkeiten und einfach mal zu sagen, mit dem Kopf ins Wasser reinspringen, ne? Also was kann ich verlieren? Also es geht ja nicht anzusagen mit Dingen, die elementar ist, wie ein finanzielles Risiko darstellen oder, ne? Sondern einfach zu sagen, ich wollte das da schon immer mal machen, ne, zum Beispiel was Kreatives, was Künstlerisches, es gibt die tollsten Kunstkurse eintägig oder mal eine Woche, warum nicht einfach machen? Machen. Ja. Es muss kein Picasso rauskommen.
Oder wenn ich einfach nur einen Bleistift nehme und auf ein Blatt ein bisschen was zeichne, anfange, in die Richtung gehe.
Ja.
Also überhaupt in dieses bewusste, aktive hineingehen. Ich kann ja natürlich alternativ jeden Tag, wenn ich jetzt arbeitslos bin, daheim rumhänge, 14 Stunden Netflix schauen und danach noch 5 Stunden Videospiele spielen. Das kann ich auch tun. Aber wenn ich weiterkommen will in Richtung Liebe und erfülltes Leben, wäre es ganz gut, die Geräte mal abzuschalten, sich, wie gesagt, mit aktiv kreativen Dingen zu beschäftigen, vielleicht mal die Haustür rausgehen, das haben ja viele auch schon länger nicht mehr gemacht, und zu sehen, was es da so gibt. Vielleicht zu dem Thema, du bist auch gern gereist, hast fremde Länder gesehen. Ja, und jetzt fange ich mal so rum an. Ich kenne einige Menschen, die haben tatsächlich ihr Viertel 12 Jahre, 15 Jahre nie mehr verlassen. Die wohnen da, gehen vor zum Aldi, laufen wieder zurück. Also könnten auch ein anderer Discounter, Lidl, Penny, egal. Sitzen in ihrer Wohnung, haben so einen kleinen Freundeskreis, aber fahren auch nicht mal mit der S-Bahn oder mit dem Bus in die Stadt, weil das schon zu weit ist. Sie sind so in ihrer kleinen Welt. Und vielleicht, um das essentiell auszudrücken, dieses Selbstvertrauen, sich innerlich sicher zu fühlen, ein gutes Gefühl zu haben, Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, das ist schon auch die Grundlage, mit so einem Gefühl in die Welt hinauszugehen. Das heißt, weiter als mein eigenes Viertel. Und du, lieber Tobias, bist ja in die Welt gereist. Vielleicht erzählst du uns davon etwas.
Ja, also mir ist es auch ganz wichtig, ein ganz großes Anliegen, die Welt kennenzulernen. Ich bin, also wie gesagt, diese Neugier, diese Kulturen, ja, die Landschaften, ach, die Architektur finde ich sehr spannend. Und ja, mein Ziel ist immer einmal im Jahr aus Europa rauszukommen.
Mhm. In welchen Ländern warst du jetzt so? Nenn mal
ein paar. Ach Gott, das ist doch eine große Liste. Tatsächlich glaube ich so am also die letzte große Reise war tatsächlich eine 2-wöchige Reise durch Japan, also von Tokio nach Fukuoka.
Fukuoka heißt das. Da war ich 1990
genau.
War ich auch in
also,
Fukuoka.
Genau, der Name der Stadt fordert.
Das heißt übersetzt Glücksstadt.
Fukuoka.
Das da habe ich angefangen, Shakuhachi zu lernen, die Bambusflöte in Fukuoka. Ach, 1990.
Spannend, ja.
Ja.
Das ist halt auch eine Stadt am Meer, am Hafen, und man setzt halt da, kriegt man die Fähren nach Korea. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich nach 2 Wochen Japan weiter nach Korea für eine Woche und bin dann von Busan nach Seoul gereist und bin dann nochmal heimgeflogen. Das war so die letzte Fernreise, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Genau, ich mache das Ganze, seit ich mir auch mehr oder weniger leisten kann. Also man muss da schon immer ein bisschen auch für sparen. Das ist schon so eine Nummer. Also tatsächlich nach dem Anerkennungsjahr habe ich die erste Reise gemacht. Und zwar 2011 bin ich nach Tansania geflogen. Mhm. Eine meiner engsten Freundinnen war da für ein Jahr und ich bin dann so ziemlich an ihrem Ende des Auslandsjahres dann rüber. Wir sind mit dem Rucksack gereist von Dar es Salaam dann Richtung Kilimandscharo in die Serengeti rein, in den Ngorongoro-Krater, da sind dann nach Sansibar geflogen und das war so die erste Roadtrip, sage ich jetzt mal, mit dem Rucksack durch Afrika durch, also Tansania. Viele Leute sagen immer Afrika, aber Afrika sind ja auch unfassbar viele Länder und unfassbar viele unterschiedliche Kulturen und Menschen. Das wird denen oft nicht gerecht. Ne? Das ist, wie wenn ich sage, ich fliege nach Europa. Ne?
Ich hab diesen Film gesehen von dem Mann, der von Südafrika mit dem Fahrrad nach Ägypten gefahren
Wahnsinn,
ist. Ne? Und danach ist er noch 2 Jahre komplett durch Asien mit dem Fahrrad gefahren. Also von der Afrika-Reise, da hatten wir schon mal gesprochen bei unserem Trauredner-Stammtisch. Und du hast da so ein paar Eindrücke geschildert. Das ist so, vielleicht kannst du das nochmal auch wiederholen. Also so diese Reise, die Länder zu sehen, das hat auch gerade Afrika nochmal ein neuer Blick auf das Leben hier bei dir ausgelöst.
Also generell finde ich immer, ich mag immer noch mal, ich liebe Deutschland. Ne? Also ich liebe Europa, ich liebe auch die Gegend, wo ich lebe und bin tief dankbar, dass es mir so gut geht. Also wir leben ja unfassbar gut. Auch in Zeiten, wo man es vielleicht nicht so meint oder merkt oder für viele ist es manchmal so schwer. Ne? Also es ist immer woanders, ist alles grüner. Ne? So. Aber tatsächlich in Länder zu reisen, die tatsächlich für die es Luxus ist, mal einen Liter Milch zu kaufen oder also so ganz für uns unfassbar banale Dinge. Ne? Mhm. Und dann dazu zu merken, das ist ein anderes Leben. Ne? Also es ist auch wunderschön, es ist auch spannend, es ist aber auch oft erschreckend. Also es ist einfach krass zu sehen, dass viele Menschen sich nicht leisten können, im Supermarkt mal das zu kaufen, was sie Lust haben.
Ne? Ja, ja, gut, und, das können bei uns sehr ne? viele auch nicht.
Ja, aber schon aber, in einer anderen Dimension. Also mache ja. ich schon nochmal einen Punkt. Ne? Also stimmt, es ist ein klar. Unterschied, ob ich mir...
Bei uns sind die Regale voll.
Ne? Genau, die Regale sind voll und natürlich hat also jeder eine andere finanzielle Grundlage. Das meine ich, ist schon so, das möchte ich auch nicht in Frage stellen. Aber es gibt Länder, wo man sich hauptsächlich wirklich nur von Reis ernährt oder von Maisbrei und ja. wo der Luxus ist, dass man vielleicht mal eine Tomate hat für eine Soße.
Ja, ja, das ist schon.
Und das würde ich jetzt für Deutschland vielleicht nicht unbedingt so empfinden. Ne? Das ist spannend zu sehen. Ne? Das ist spannend, da unterwegs zu sein. Ich bin nicht der Fan von diesen, also es gibt immer diese Gleichnisse, dass der afrikanische Fischer mit dem Fisch viel glücklicher ist wie der. Also das finde ich immer schwierig.
Das
ne?
glaube ich auch.
Also in Tansania hat man diese Fragen, wie es bei uns ist und so. Ne? Mhm. Und die haben oft auch eine ganz andere Vorstellung. Also was ich echt im ersten Moment total irritierend fand, zum Beispiel ist es so, dass in Tansania schon auch viele Menschen, die es da zur Mittelschicht gehören, sage ich jetzt mal, ach, dann vielleicht mal noch einen Gärtner haben oder so, ne? Also, oder einen Wachmann, ja, oder, ja. ne? Weil die alle ja unterm Strich gar nicht mal so viel verdienen, ne? Die leben dann oft mit so Kost, Logis und so, ne? So, und dann fragen die dann immer so einen Deutschen mit dieser Idee, also wir haben ja im Vergleich wirklich unfassbar viel Geld, wie viel Angestellte ich habe. Und dann sage ich immer, das kann ich mir nicht leisten. Und dann gucken die mich total entsetzt ja, an und dann sage ich, ja, es ist halt, also in Deutschland nicht so, dass man sich einen Koch leisten kann oder, ne? Es ist eine ganz andere Welt, weil es auch mit Gehalt dann oder mit, also es ist eine ganz andere Grundlage. Es ist nicht vergleichbar. Ne?
Es sind ganz andere Ideen.
Ja.
Ich habe so einen Gedanken mehr jetzt als Frage. Also ich frage mich ja immer wieder in psychologischer Hinsicht auch, was so Identität ausmacht. Was macht mich so aus? Und ich glaube, und ich habe es auch ansatzweise so erlebt, für mich ist ja die Identität oder der ich bin, in einem Fluss. Und wie erlebst du das in einem anderen Land unterwegs? Da ist eine andere Energie, es ist ein anderer Flow. Gibt es dann in dem Moment durch die Eindrücke auch einen neuen, einen anderen Tobias?
Ich glaube schon, dass die Reisen grundsätzlich immer prägen. Also, ne, also ich würde sagen, einfach so eine geprägte Dankbarkeit für das, was ich habe, für das, was ich bin. Es gibt inspirierende Momente, sage ich mal, aber es gibt auch Momente, wo ich denke, boah, es ist irgendwie auch schon bei uns alles viel geregelt, da ist manchmal so unkomplizierter. Ne? Also dieses Chaos, dieses, du weißt nicht, kommt der Bus, kommt der Zug, fährt der überhaupt heute? Also meine Lieblingsgeschichte aus Indien von einem Freund, die sind in den Zug eingestiegen mit reservierten Plätzen und haben dann ihr Abteil gesucht, so ein Schlafabteil, weil die wollten 15 Stunden halt im Zug fahren. Da macht das Sinn, dass man ein Bett hat. Und ich bin mit demselben Zug mehr oder weniger gefahren, aber ein paar Jahre später. Und dann haben da Leute gesessen, hat er gesagt, oh, es tut uns leid, wir haben die Plätze reserviert. Und die Antwort war, naja, ja, aber das ist der Zug, der heute fährt. Der Zug hier ist der, der 36 Stunden Verspätung hat.
Ah, okay.
Und dann haben die dann ein Bett überlassen, haben sich alle eng gemacht, dass es klappt. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, 36 Stunden. Also in Deutschland flippt man schon aus, wenn es 6 Minuten sind. So.
Ja, das ist
viel. Und ich sag nur, ne, das ist so eine, das finde ich total spannend, ne? Also mit diesen Geschichten durch diese Welt zu gehen und dann zu denken, naja, das funktioniert dann doch recht viel bei uns, ne? Oder ach so Momente, wenn du erlebst, dass zum Beispiel du als Nicht-Einheimischer viel mehr Geld bezahlen musst. Ne, für eine Karte, eine Eintrittskarte oder ein Essen. Und ich schätze das so sehr, dass ich schon sage, wenn ich ins Theater gehe, nach Saarbrücken, ins Staatstheater zum Beispiel, da bezahlt jeder dasselbe.
Ja, das mag ich auch nicht ganz so. Ja,
das war ich jetzt in Istanbul so schockiert. Also ich habe wirklich für den Tokapi-Palast 60 € Eintritt bezahlt. Das ist schon stramm.
Ja.
Ne?
Ja. Ich will nochmal zurücklenken auf die Idee des Podcasts heute, Menschen begleiten, unterwegs sein, diese verschiedenen Erfahrungen, die du gesammelt hast. Wir begleiten als Trauredner auch Paare zu ihrer Hochzeit. Das ist auch eine sehr einfühlsame Geschichte. Da möchte ich vielleicht jetzt nicht mal so ganz näher drauf eingehen, wobei es auch ja vielleicht mal so in der Essenz Brautpaare zu begleiten, wenn du da jetzt mal in 5 Sätzen, dürfen auch 4 oder 6 sein, ausdrücken könntest, was es für dich bedeutet. Also die Paare, die, in dem Fall darf man ja Liebespaare sagen, auf dem Weg zu ihrer Hochzeit zu begleiten. Und dann, ja, im Grunde genommen sind wir ja auch Zeremonienleiter oder wir führen durch die freie Trauung an diesem Tag, was es dir bedeutet und ja, vielleicht auch, was es so mit dir macht, das tun zu dürfen.
Also mit 5 Sätzen, ne? Also bringst du mich ja meine Grenzen.
Gut, dann machen wir den Limit bei 12. Ich zähle ja nicht mit.
Okay, also wenn ich was kann, dann ist es nicht mich kurz fassen. Das ist keine Stärke. Ja, also was ich an diesem Job total spannend finde, ist, wie du sagst, diese Begleitung, ne? Also dieses wirklich sich mit dem Paar auseinandersetzen, in den ganzen Gesprächen so rauszufinden, wie fühlen die, wie sind die, und denen das nochmal wiederzugeben, ne? Also ich spiegel denen ja im Prinzip so meine Wahrnehmung und spüre dann richtig, dass das so, wie das so ankommt bei denen. Ne? Mhm. Ich finde, das ist oft so ein total inniger Moment. Ja, ich habe es am allerliebsten, wenn die Paare wirklich vor mir sitzen und nicht so seitlich so.
Ich mag das auch am liebsten, wenn sie direkt vor mir sind.
Genau, ich lasse das offen, weil ich sage auch immer, es ist nicht meine Hochzeit, das darf sich jedes Paar aussuchen, wie es möchte. Aber ich finde es tatsächlich unheimlich schön, wenn eigentlich so diese Situation gefühlt ist, dass wir zu dritt sind in einem Gespräch.
Ja.
Ja, und wenn man dann so manchmal so ein Paar hat, wo man denkt, oh, die sind, ich weiß gar nicht, so emotional, ja. Und dann kommt so in einer Pause, wo die Musik läuft, der Bräutigam so nach vorne zu mir und sagt, ach, es ist so schön. Und ich denke, oh.
Ja.
Das sind so Momente, die total toll sind. Oder so ein paar Tränchen. Und natürlich habe ich auch die ganzen Gäste im Blick. Ne? Also ich habe ja da, also du hast ja nicht nur das Paar im Blick, sondern schon auch alle. Aber das ist, finde ich, total bereichernd. Ja, also die irgendwo auch, ihnen auch nochmal zu zeigen oder aufzuzeigen in der Rede, wo sind denn eure Stärken? Also was macht euch aus? Und ich kann es immer nochmal sagen, in einer Zeit, wo man zueinander Ja sagt, im Bewusstsein, dass man nicht Ja sagen muss, weil die Nachbarn sonst denken, ne? Oder weil man so nicht zusammenleben kann, zusammen wohnen darf. Ne? Das finde ich total toll.
In jedem Fall. Also vielleicht darf ich dazu auch ergänzen. Ich bin tatsächlich sehr auf das Paar konzentriert und krieg schon die Hochzeitsgesellschaft auch noch mit, aber nur am Rand. Also ich habe so voller Fokus auf das Paar in dem Moment. Ja, vielleicht 2, 3 Sätze von mir. Menschen erleben, die sich gefunden haben, die sich lieben, und ich habe jetzt schon oft für mich ganz sicher auch den Eindruck gehabt, das ist die große Liebe. Und das finde ich ganz, ganz wundervoll, wenn zum Beispiel die Frau dann sagt, ja, okay, ich hatte auch schon Beziehungen, da war ich nie genug, da musste ich mich nach der Decke strecken, es war anstrengend. Und jetzt habe ich diesen Mann gefunden, der mich genauso nimmt, wie ich bin. Das ist so wundervoll, ich kann mich entspannen, ich fühle mich geborgen. Also so, wenn Liebe gelingt, dann gibt auch mir das so ganz viel Hoffnung. Und es ist so ein ganz starkes Gegengewicht zu den ganzen Bad News, sag ich mal, in der Welt. Zu erleben, das ist ja ein sehr fokussierter Blick, den wir haben als Trauredner, so intensiv mitzukriegen, was zwischen den beiden Menschen ist und wie da eine Liebe gewachsen ist. Dass sie noch einmal Ja zueinander sagen, um das Band noch mehr zu vertiefen. Ich möchte hier einfach mal einen großen Bogen schlagen. Der Weg zu mir selbst, mich selbst anzunehmen, kennenzulernen, auch in meinem Leid, in meinem Schmerz, und dann meinen Weg zu gehen, das ist schon so Schritt 1. Einen anderen Menschen zu finden, mit dem es dann funktioniert, Das kann ja Jahre dauern und für manche, ja, mag es in diesem Leben dann auch nicht der Fall sein. Das Gute finde ich, dass sich jeder Schritt in Richtung Liebe lohnt. Also jeder kleine Schritt, ob ich jetzt da das große Ziel erreiche oder auch nicht. Der Vorteil von langjährigen Freundschaften, Partnerschaften und auch der Ehe, das sehe ich darin, dass ich dann mit einem Menschen so im Laufe der Jahre in die Tiefe gehen kann. Also du hast ja auch von Wurzeln gesprochen, vorhin auch in unserem Gespräch. Also eine langjährige Partnerschaft und Ehe, in der auch eine Auseinandersetzung, also positiv stattfindet, da ist dann die Vertikale, also diese Tiefe möglich. Ich habe oft so das Kreuz vor mir als Symbol, die Horizontale, das ist so die Weite, auch in die Welt rausgehen. Und dann diese Himmel-Erde-Verbindung, diese Vertikale, also dass ich dann tief gehe, ja, mich auf die Liebe einlasse und wenn es gelingt in der Partnerschaft, der Mensch auch im Laufe der Jahre mit dem, was wir dann gemeinsam erleben, immer mehr an Wert gewinnt und ich mich selber auch immer wieder neu kennenlerne. Und also ich hatte Phasen in meiner Ehe, wo es ganz, ganz schwierig war, da war auch dann gar kein Gefühl mehr, in dem Sinne, Gefühle können ja auch mal verschwinden oder gehen. Und was dann geblieben war, war, dass ich mir selber bewusst gemacht habe, ich habe mich für diesen Menschen entschieden. Und das sage ich auch ganz oft, dass es auch Willenskraft ist. Es ist Entschlossenheit, die Liebe in dem Moment in einen Rahmen einbindet. Dass ich den Mut habe, mich zu binden und Ja zu sagen. Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Als junger Mann war es bei mir so, da hatte ich auf der Suche nach der richtigen Frau tatsächlich viele Frauen kennengelernt. Manchmal hatte ich 2, 3 Freundinnen gleichzeitig. Irgendwann ist mir das Buch in die Hand gefallen. Das hieß der Don Juan-Komplex. Und darin wurde erläutert, dass es manchmal bei Männern so ist, weil sie Angst haben, sich tiefer zu binden oder vielleicht eine sehr dominante Mutter hatten. Also emotional war das bei mir der Fall. Gut, dann konnte ich das durchschauen und dann habe ich den Mut gehabt, irgendwann mich dann eben auf die eine Partnerin einzulassen. Aber auch das sind Prozesse, in denen sich immer wieder so Selbstreflexion lohnt und hinzuschauen, wer bin ich eigentlich und was passiert da mit mir?
Mhm. Ich finde in dem Wort, also wenn du jetzt, also auch nochmal so dieses Trauung, ne, da steckt ja auch Trauen drin. Trauen, ne? Und das ist vielleicht so abgedroschen, aber ich finde eigentlich, das sagt unheimlich viel aus. Also man muss es sich auch trauen. Ne?
Ja, in jedem Fall. Also im Vertrauen steckt es drin, Trauen, also Mut haben, diesen Schritt zu gehen. Ich möchte vielleicht gerne so zum Abschluss von unserem Gespräch, habe ich so die Idee, wenn wir davon sprechen, Menschen zu begleiten, wie ist es für dich? Gibt es für dich auch das Gefühl selbst, dass du geleitet wirst und begleitet wirst? Also gibt es ein spirituelles Konzept, das dir das Gefühl gibt, auch dich begleitet da jemand? Oder sind das für dich neue Gedanken? Also frag jetzt mal so spontan.
Es ist nicht immer so einfach, das so zu definieren für mich. Ich glaube, das ist aber auch, glaube ich, der Punkt, ne? Also ja, so in dieser Spiritualität. Also ich fühle mich schon begleitet. Ich bin immer noch mal so im Prozess, wie und was und wo und bin da, glaube ich, noch gar nicht am Ende, ne, angekommen.
Ja, das ist ja auch eine
was
Suche.
Ja auch tatsächlich gar nicht notwendig ist oder was vielleicht auch gar nicht sein muss. Es ist ein Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich. Mhm. Und ich glaube, einfach diese tiefe Dankbarkeit, die ich habe für das, was ich habe, für das, was ich bin, dass ich einfach schon das Gefühl hatte, also man hat viel oder ich bin sehr beschützt, behütet manchmal. Ne? Ich sage immer, ich hatte als Kind 3 Autounfälle und es ist nie wirklich was Schlimmes passiert. Dann sage ich immer, der Schutzengel hatte mit mir echt richtig Arbeit bis jetzt. Also schon, der war auch immer zur Stelle. Und Ich glaube, der kann nie pausieren und nie ausruhen.
Der geht ja auch mit. Der geht ja auch mit auf Reisen.
Genau, genau. Aber ich denke schon, dass ich mich sehr, sehr, sehr wohlwollend gesehen fühle.
Ja. Ja, also ich kann damit ja sehr, sehr viel anfangen. Ich fühle mich kontinuierlich geleitet. Gut, ich bin ja sehr spät auf eine ganz bestimmte Art Christ geworden. Und ich spüre das sehr stark, dass da was ist, was mich begleitet und leitet. Und es hat auch mein Leben verändert, so daran glauben zu können, weil es mir Halt und Sicherheit gibt, ne? Und auch, ich bin ja jemand, ich habe ja nach jedem Strohhalm gegriffen, weil es mir sehr, sehr schlecht ging. Und die Spiritualität spielt auch eine große Rolle. Also ich drücke das manchmal gern so aus, wenn ich keine Eltern hatte, die mir Halt gegeben haben, dann ist da die Erde, dieser Planet, der gibt mir Halt, der trägt mich, der versorgt mich, ist wie eine Mutter. Und im chinesischen Daoismus sagt man, die Erde ist die Mutter und der Himmel ist der Vater. Und dieses Prinzip, dass da was Großes auch ist, was mich hält, was mich versorgt. Und darüber hinaus vielleicht, wie ich das erlebe oder spüre, auch ein guter Geist mich begleitet, durch dieses Leben beschützt und ja, auch inspiriert. Lieber Tobias, ich bedanke mich sehr, dass wir heute plaudern dürfen. Wir beide haben das Potenzial, stundenlang zu plaudern. Aber wir haben ja jetzt noch,
auch.
Wir haben ja jetzt noch was vor. Was verraten wir jetzt mal nicht? Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ich danke dir, es war sehr schön. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Ja, und auch ganz herzlichen Dank an euch, die ihr diese Folge, diese Episode zu Ende gehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Ja zur Liebe mit Bernd, euer Bernd.